But even in places like the United States, it is possible. We know that the U.S. government spies. Even under the Obama administration, by the way, there is still spying. Can I just jump in into my own presentation and interrupt? I was in the U.S. last week. I'm interrupting Mark. Kanye interrupted. I was going to put Kanye interrupting for just for fun. I didn't. I was in the U.S., and a lot of people wanted me to tell you about this new product. No. They wanted me to tell you that... They wanted me to tell you that even though Obama's the president and we dug Obama when we voted for him, things are not what they're supposed to be. And we don't love everything that's going on, including you still get spied on, that darn Guantanamo is still open, and that we can't seem to get a real healthcare thing. So if anyone asks, not everything is okay in America, you know. That was a little interruption. Now back to our regular program.
Kotz 4. Hallo und herzlich willkommen zum 193. Kompott, den ich am heutigen arschkalten Freitag, dem 22. Januar 2010, aufgenommen habe.
It is 13, 15.
Ja. Und arschkalt, minus 6 Grad, die sich anfühlen wie, oder minus 5 Grad oder minus 4 Grad. Ja, also auf jeden Fall, es ist deutlich unter 0 Grad. Ich bin schon froh, wenn ich aufhören kann mit aufnehmen. Ja, inhaltlich gibt es heute keine großen Little Interruptions. Keine Little Interruptions mehr. Es war übrigens aus Bicycle Marx Vortrag vom 26C3. Ich höre mich ja gerade durch die Aufzeichnungen durch. Beziehungsweise gucke mich bei denen, wo es sich lohnt, hinzugucken. Ja. Da habe ich auch noch ein paar mehr von ihm. Aber heute gibt es inhaltlich einmal den Titel, Kotz 4. Roland Kotz durfte mal wieder rumbrüllen. Und natürlich noch mehr Politikmeldungen, nämlich wieder zwei Teile Politik. Ein Teil Tech und Space. Und dann gibt es auch noch so kleine Spenden und Steuergewiese und Terror und was nicht alles noch Schönes. Und was ihr euch jetzt gerade wirklich genau auf die Ohren tut, das ist... Teil 1. Politik, die erste Hälfte, miet erstmal den Kotz, dann gibt's ein paar Spenden, dann gibt's die Steuern und dann gibt's noch den Terror. Wie heißen die's voll? Kalik. Minus 5 Grad, Broken Clouds, Cold Greetings. Biberfröstel. Es könnten allerdings auch minus 6 sein, die sich dann wie minus 14 anfühlen. Die minus 5 fühlen sich wie minus 11 an. Und auch beim Wind sind sich die beiden Apps nicht einig. Entweder macht er 15 bis 30 km/h oder 17 km/h aus dem East. Nee. Jetzt wird's doch ernsthaft kalt an den Fingern. So, alles an Fingern, was ich einpacken kann. Hey, der kann auch auf Kopf. Alles an Fingern, was ich irgendwie einpacken kann, ohne dass ich mich selber beim Aufnehmen behindere, packe ich mal ein, weil es ist unangenehm kalt. So. 9.30 Uhr haben wir es und ich bin dann wieder da. Miet, müssen wir doch gleich mal gucken, was haben wir denn hier Schönes. Miet jede Menge Content, hoffe ich doch. Als wir da als erstes mal hätten, Großneutralität. Die designierte EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Nelly Kroes, hat nämlich in ihrer Anhörung... im EU-Parlament gestern, ich vermute mal, das meinte dann von letztem Freitag aus gesehen gestern, also am Donnerstag letzte Woche, in Brüssel ein klares Bekenntnis zur Netzneutralität abgegeben. Einschränkungen des Zugangs der Nutzer durch Service-Provider aus kommerziellen Gründen lehnte sie entschieden ab. Lediglich Gründe der Sicherheit oder Schwammabwehr könnten die Verletzung des Prinzips rechtfertigen. Ebenso offen unterstützte Kroes einen stärkeren Einsatz von Open-Source-Produkten innerhalb der EU. Sie sei ein Verfechter von Interoperabilität. Dagegen blieb die noch amtierende Wettbewerbskommissarin vorsichtig, was Fragen zum Urheberrecht anbelangt. Groß sagte, wir müssen sehr wachsam sein gegenüber neuartigen Bedrohungen der Netzneutralität und verwies auf die Diskriminierung von VoIP-Angeboten durch Netzanbieter in Europa. Die EU-Kommission bereitet zur Netzneutralität einen Bericht vor, der Ende des Jahres abgeschlossen werden soll. Darin soll Groß Stimme erhebliches Gewicht haben, falls sie am 26. Januar als Nachfolgerin ihrer Vorgängerin Viviane Reding bestätigt werden sollte. Zur Auseinandersetzung zwischen Google und China, sagte Groß, sollten die bisherigen Informationen bestätigt werden, handle es sich um einen eklatanten Fall der Verletzung von Meinungsfreiheit und Menschenrechten. Die Meinungsfreiheit im Netz könne auch in den Außenbeziehungen der EU angesprochen werden. Dabei verwies Groß auf Catherine Ashton, die künftige hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Die ist nicht künftig, die ist schon. Aber ja, habe ich Heise doch glatt bei einem Fehler erwischt. Die Einhaltung europäischer Grundrechte sicherte Groß auch beim Thema ACTA zu, dem von der EU-Kommission hinter verschlossenen Türen verhandelten neuen internationalen Abkommen zur härteren Durchsetzung geistiger Umnachtungsrechte, Eigentumsrechte. Ziel der Kommission sei, dass die Schutzrechte in der EU einschließlich der bestehenden Grundrechte eingehalten würden. Welche Schutzrechte? Die Schutzrechte von irgendwelchen Content-Mafia-Firmen oder die Schutzrechte der Bürger? Ja. Ähnlich wie zuvor der designierte Handelskommissar Karel de Gucht, sagte Groß, eine Harmonisierung durch die Hintertür werde es nicht geben. Wir bleiben bei dieser Linie und die anderen müssen auf unsere Seite kommen. Wir werden nicht auf ihre wechseln. Das glaube ich aber auch erst, wenn die Verhandlungen vorbei sind und irgendwas offen gegeben wird. Was ja bei diesem ACTA-Ding erst passiert, wenn die Verhandlungen fertig sind. Weil vorher muss es ja strengst geheimst gehandhabt werden, sodass nur die Medienmafia überhaupt da reingucken darf. Beim Urheberrecht und der Frage europaweiter Lizenzen für Online-Musik will Groß in erster Linie die streitenden Parteien zusammenbringen, um Lösungen zu finden, wie sie es schon mit dem runden Tisch zu Online-Musik getan hat. Solange es hier unterschiedliche Regeln zum Urheberrecht in der Gemeinschaft gebe, drehten sich Gespräche über Piraterie nur im Kreis. Ja. Obwohl die EU-Parlamentarier Groß mehrheitlich für ihre harte Linie gegen große Unternehmen wie Microsoft lobten, zeigten sich manche in der Anhörung gestern enttäuscht von den eher vorsichtigen Aussagen. Mehrfach wollten die Abgeordneten so etwa wissen, wie sich Groß verhalten will, wenn die Netzanbieter im Bereich Sprach- und Datenroaming nicht ausreichend die Bestimmungen der beiden bislang verabschiedeten Verordnungen erfüllen würden. Groß erwiderte, niemand solle glauben, sie behandle Wettbewerbs- und Verbraucherfragen als Kommissarin für digitale Agenda anders als in ihrem früheren Ressort. Eine dritte Verordnung sei eine der Möglichkeiten. Auch bei konkreten Anreizen der Gemeinschaft für Breitbandausbau blieb die Kommissarin eine konkrete Antwort schuldig. Erster von 6 Kernpunkten ihres Arbeitsprogramms sei eine stärker auf einzelne große Themen konzentrierte Forschung und Entwicklung, erklärte Groß weiter. 1,7 Milliarden Euro seien zwar stattlich, allerdings gebe Google mehr für seine Forschung aus. Daher sollte man sich auf wenige Forschungsthemen konzentrieren. Den Wettbewerb mit Google auch im Bereich der Digitalisierungsprojekte sieht Groß sportlich. Sie fühle sich mit Blick auf die Bemühungen um die Europäer herausgefordert durch Googles Engagement bei der Digitalisierung von Büchern. Blub. Aber ja, sie will Netzneutralität. Immerhin. Sagt sie zumindest. Ja, 35. Dann gibt's einen neuen Opel-Chef, nämlich den GM-Europa-Manager Nick Reilly. Gab es am Freitag eine DPA-Meldung, die mir um 12.44 Uhr begegnet ist. Beziehungsweise die DPA-Meldung ist von 12.44 Uhr. Ich glaube, ich habe um 12.44 Uhr aufgenommen, da ist sie mir nicht begegnet. Dann hat Fefe den Captain Obvious aufgerufen, weil das Bundeszentralamt für Steuern im Jahr 2009 auf Ersuchen von Finanzämtern und Sozialbehörden insgesamt 43.066 Kontostammdaten abgerufen hat, so rum. Natürlich auch rausgegeben hat. Das sind fast 10.000 Abfragen oder 28% mehr als noch im Vorjahr. Na, die Kontoabfrage, die nur nochmal für die, die es nicht mehr im Hinterkopf haben, die Kontoabfragen, die mal eingeführt wurden nach dem 11. September mit der Begründung, man müsse doch die Terroristen jagen können. Na, wir haben also 43.066 Terroristenabfragen gehabt. Nur dummerweise, das ist inzwischen das Finanzamt, das Sozialamt, ungefähr jeder nachfragen darf, wo man denn Konten hat. Auf die Konten raufgucken dürfen sie damit zwar noch nicht, aber das kommt dann bestimmt auch noch bei näherer Gelegenheit. Meldet jedenfalls die Neue Osnabrücker Zeitung. Im Vergleich zu 2005, als das Kontoabrufverfahren eingeführt wurde, habe sich die Zahl der Datenzugriffe sogar verfünffacht. Bereits im August zeichnete sich eine deutlich steigende Tendenz für das vergangene Jahr ab. Damals war bekannt geworden, dass das BZST allein im ersten Halbjahr 17.626 Kontenabrufe durchgeführt hatte. Weiterhin steigendes Interesse an den Kontenübersichten haben vor allem die Sozialbehörden. Bearbeitete das Bundeszentralamt 2008 noch 2109 Anfragen aus diesem Bereich, waren es dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr bereits 5.775. Also mal eben locker verdoppelt. Fast schon verdreifacht. Es entspricht einem Zuwachs von 173%. Neben Finanzämtern sind zudem Arbeitsämter vorne in der Statistik mit dabei. Der Zugriff auf den Datenpool wird vom BZST gesteuert. Über einen erfolgten Kontenabruf werden Betroffene im Steuerbescheid informiert. Ja, da haben sie aber Glück. Na, und das Sozialamt glotzt also auch mal. Warum wohl? Weil die Hartz-IV-Empfänger sich zu doll ausruhen können. Sicher doch. Die Einzelheiten regeln das Kreditwesengesetz und die Abgabenordnung. Voraussetzung für eine Abfrage ist ein konkreter Verdacht, der darin besteht, dass sie meinen, der könnte aber vielleicht ein Konto haben. Gucken wir doch mal. Na, konkreter Verdacht, Majes. Kann mir ja mal keiner erzählen, dass sie in den Dingsen 40.000 Fällen da einen konkreten Verdacht hatten. Erhärtet sich dieser, kann von Banken die Offenlegung von Guthaben und Kontobewegungen beansprucht werden. Für separat erfolgende Abfragen von Strafverfolgungsbehörden ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin zuständig. Diese werden in einer getrennten Statistik erfasst. Will heißen, wir haben noch nicht mal mehr alle Abfragen. Na, die Strafverfolgungsabfragen für die schlimmen Terroristen haben wir hier also noch gar nicht. Da waren also Dings und 40.000 Nicht-Terroristen-Abfragen. Okay. Aber eingeführt wurde das Ganze trotzdem als Terroristenjagemöglichkeit. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte die Zunahme der Abrufzahlen mit dem Hinweis, dass das noch vergleichsweise junge Instrument nach einer Anlaufzeit nun offenbar voll in Anspruch genommen werde. Na, was an Möglichkeiten da ist, wird genutzt. Ist nur noch die Frage, wann rauskommt, dass es auch missbraucht wurde. Das kann mir keiner erzählen, dass das noch nicht missbraucht wurde. Das glaube ich nämlich nicht. Das diene der Steuerehrlichkeit und der Gerechtigkeit. Oh, Bullshit. Für Thilo Weichert, Leister des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein, ULD, ist die Entwicklung dagegen besorgniserregend. Er forderte die Bundesregierung auf, das Verfahren der Kontenabrufe restriktiver zu handhaben. Das einfache System über das Bundeszentralamt ermutigt seiner Ansicht nach geradezu zum Datenzugriff. Je mehr sich das Verfahren in der Praxis etabliere, desto exzessiver kontrollierten die Behörden. Ja, ach. Weil sie es können. That's why. Dabei wurden nicht immer die gesetzlichen Einschränkungen beachtet. CDU, CSU und FDP hatten sich im Herbst in ihrer Koalitionsvereinbarung darauf verständigt, das Kontenabrufverfahren überprüfen zu wollen. Seitdem ist in diesem Bereich aber offenbar überhaupt gar nichts, wenig passiert. Ja, überhaupt gar nichts, natürlich. Die Liberalen hatten zunächst eine Einschränkung der Befugnisse für die Abfrage der Kontostammdaten angestrebt, konnten sich aber nicht gegen die Union durchsetzen. Ein zweites SWIFT darf es nicht geben, wird es nicht geben. Habe ich noch von der letzten Woche im Gehörgang. Na, so viel dazu. Dann gab es auch den Binnenkommissar, der sich dann auch vorstellen durfte. Da habe ich eine Golem-Meldung, nämlich Michel Barnier. Der hat sich dafür ausgesprochen, die Verhandlungen zum ACTA-Abkommen und die Schaffung eines EU-Patents voranzutreiben. Er ist ein Piratenjäger. Daran ließ er von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso als Binnenmarktkommissar vorgeschlagene Franzose in der Anhörung vor dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz keinen Zweifel. Der 59-jährige Barnier, der bisher selbst stellvertretender Ausschussvorsitzender des IMCOVA, machte in den Antworten auf die Fragen seiner Parlamentskollegin klar, dass er das insgeheim verhandelte internationale Piraterieabkommen ACTA als wichtiges Instrument im Kampf gegen Internetpiraterie und Produktfälschung ansieht. Ja, weil ja Downloads auch produktfälscht werden. Sagt mal, Leute. Der Schutz derer, die in Europa kreativ tätig sind, werde zu den Schwerpunkten seiner Arbeit als Binnenmarktkommissar gehören. Ach, er will die Content-Mafia einschränken. Nein, will er natürlich nicht. Er will der Content-Mafia noch weitere Mittel in die Hand geben. Das sei für ihn ein Herzensthema. Das Urheberrecht sei für die Kreativen sehr wichtig und müsse den aktuellen Realitäten angepasst werden. Ja, da gab es ja auch die Leistungsschutzrechtdebatte, wo irgendwie die Verlage nicht sagen konnten, was sie denn nun eigentlich genau haben wollen für ein Recht, aber sie wollen irgendein Recht haben. Sie konnten nur sagen, was sie nicht für ein Recht haben wollen, weil die Rechte haben sie nämlich eigentlich schon. Ja, also nicht das und auch nicht das, weil das haben wir ja schon. Wir wollen irgendwas anderes. Ja, und was? Ja, irgendwas anderes halt. Aha. Bisher seien schon mehr als 2,5 Millionen Arbeitsplätze in Europa wegen Piraterie und Produktfälschungen verloren gegangen. Ich gehe mal davon aus, diese Zahl kann er überhaupt nicht belegen, weil wenn es eine Statistik gäbe, die diese Zahlen belegen würde, dann vermute ich mal, wäre sie mir irgendwann in den letzten Jahren schon mal über den Weg gehuscht. Ist sie nicht? Von daher behaupte ich mal, der Herr, der spricht aus seinem Gesäß. Das war jetzt die höfliche Formulierung. Die weniger höfliche Formulierung könnt ihr euch aber im Zweifelsfall schon erahnen. So, jetzt wo die blöde Schranke unten ist, kann ich hier nämlich auch über die Straße. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass die blöde Schranke nach unten geht. Die sollen nicht schwafeln, sondern sich bewegen da hinten. Die Bekämpfung der Piraterie und speziell der Internetpiraterie habe daher hohe Priorität. Dabei will Barnier mit Blick auf die Jugendlichen auch auf pädagogische Ansätze wie etwa Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen setzen. Solche Kampagnen will Barnier auch in ACTA verankern. Ah, super. Zur Bekämpfung von Piraterie und Fälschungen werden laut Barnier in Europa neue Sanktionsmöglichkeiten benötigt. Das mit den USA verhandelte ACTA-Abkommen sei wichtig, um in Europa besser gegen Fälschungen vorgehen zu können. Die Bekämpfung von Produktfälschungen sei auch ein wichtiges Thema des Verbraucherschutzes. Die Verbraucher müssten sich auf die Authentizität und Sicherheit von Produkten verlassen können. Um Daten über den Umfang von Piraterie und Fälschungen in der EU zu sammeln, soll eine eigene Beobachtungsstelle eingerichtet werden. Der aus Mailand stammende EU-Abgeordnete Matteo Salvini machte deutlich, dass Norditalien seiner Meinung der geeignete Standort um ein solches Observatorium sei, da man dort besonders stark unter Produkt- und Markenpiraterie leide. Und außerdem kann man da mal ein paar Arbeitsplätze schaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in der Anhörung zur Sprache kam, war die Problematik des Gemeinschaftspatents, von Barnier auch als europäisches Patent bezeichnet. Barnier stimmte dem Abgeordneten Robert Rochefort zu, dass es in dieser Frage nicht zuletzt wegen der immens hohen Kosten der Patentierung in der EU dringender Handlungsbedarf gibt. Er räumte allerdings ein, dass die Frage der Sprache der Patentanmeldung dass die Frage der Sprache in der Patentanmeldung Fortschritte schwierig mache. Achso. Barnier will dazu aber bald einen Vorschlag unterbreiten. Grundsätzlich befürwortet Barnier einen Beitritt der EU zum europäischen Patentübereinkommen, wenn damit die Probleme gelöst werden. Werden Sie nicht, keine Angst. Er machte aber deutlich, dass er die Variante bevorzugt, bei der sich die EU-Mitgliedstaaten vor dem Beitritt auf ein eigenes Gemeinschaftspatent verständigen. Gemeinschaftspatent, was dann nichts anderes heißt, als dass dann jeder Dreck patentiert werden darf. Trivialpatente. Aber ja. So, dann kommen wir mal zum Kotz. Hätten wir Kotz 4. Der hessische Ministerpräsident Roland Koch legt nämlich in der Drückeberger Diskussion im Zusammenhang mit Hartz IV-Empfängern nach. In einem Interview mit der Wirtschaftswoche fordert der CDU-Politiker den Einsatz von Instrumenten, damit niemand das Leben von Hartz IV als angenehme Variante ansieht. Mir dann irgendwie als erstes mal die Frage aufbrachte, ob es überhaupt irgendwo jemanden gibt, der das Leben in Hartz IV als angenehme Variante ansehen könnte. Ne, kann der Herr Kotz ja mal vorleben. Wie wär's mal? Ein Jahr von 359 Euro? Kein Zuverdienst? Kein gar nichts? Na? Da wird das aber nichts mehr mit großspurig rumblubbern. Na, und wenn er irgendwo auswärtig eingeladen wird, dann wird das ihm natürlich als Einkommen von seinem nächsten Monatsgeld abgezogen. Viel Spaß beim Versuchen. Er wird aber nicht lange leben. Schon gar nicht ein ganzes Jahr. Koch kritisierte das in Deutschland anders als zum Beispiel in den USA, wo es Arbeitslosenhilfe nur für Menschen mit Kindern und nie länger als 5 Jahre gebe, Leistungen für jeden notfalls lebenslang aufgebracht werden. Nach seiner Auffassung muss ein funktionierendes Arbeitslosenhilfesystem auch ein Element von Abschreckung enthalten. Ja, wenn du nicht brav bist und zu irgendwelchen total sinnlosen Veranstaltungen nicht gehst, dann kriegst du gar kein Geld. Hust. Das sind übrigens die Regeln, so wie sie in Hartz IV gelebt werden. Na, da gibt's Leute, die kriegen monatelang gar kein Geld, weil sie mal irgendwann böse waren und zu irgendeinem sinnlosen Seminar nicht aufgetaucht sind. Anders sei dies jenen, die regulär arbeiten und ihr Einkommen mit den Unterstützungssätzen vergleichen, nicht zuzumuten. In diesem Zusammenhang nennt er an erster Stelle die Einführung der Arbeitspflicht für Hartz-IV-Empfänger als probates Abschreckungsmittel. Ah, Zwangsarbeit. Komisch, ich meine mich entsinnen zu können, dass das irgendwie nicht so der ultimative Hit gewesen wäre und dass es da so ein unwesentliches Grundgesetz gibt, was da eventuell dagegen stehen könnte. Aber hey, das unwesentliche Grundgesetz ignorieren wir einfach mal wieder. Nicht wahr, Herr Kotz? Koch will Feuer unter dem bequemen Sitzfleisch. Wir müssen jedem Hartz-IV-Empfänger abverlangen, dass er als Gegenleistung für die staatliche Unterstützung einer Beschäftigung nachgeht, auch niederwertiger Arbeit, im Zweifel in einer öffentlichen Beschäftigung, dass er eben nicht bloß zu Hause sitzt. Dass die Arbeitspflicht in vielen Fällen bedeutet, den Mindestlohnsektor zu verstärken, dass sie auf Dauer nicht anders als über gemeinnützige Tätigkeiten oder 1-Euro-Jobs funktionieren kann, räumt auch er ein. Na, vor allen Dingen, weil es gibt niemanden, der bezahlen will. Na, weil Arbeit, die überhaupt nicht bezahlt wird, das ist schlicht und ergreifend Sklavenarbeit. Na, Zwangsarbeit. Aber er kann ja wollen, wenn er will. Lasst ihn wollen, lasst ihn aber dann auch mal schön zwangsarbeiten. Na, ein Jahr Hartz IV inklusive Zwangsarbeit. Ja Mensch, mein Klo müsste mal geputzt werden. Herr Gotz, kommen Sie doch mal eben her. Was? Sie brauchen länger als 5 Minuten? Nee, also da muss ich Sie leider verpetzern. Da tut mir jetzt leid. Da werden Sie dann im nächsten Monat von gar nichts leben. Bla 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 bla. Und sogar eine gewisse Härte, die in Hartz IV steckt. Wie anders ist zu verstehen, dass Kotz herausstellt, der Gruppe jener Personen, die völlig ohne eigene Schuld in Not geraten seien, möchte man Hartz IV eigentlich nicht zumuten. Doch will Koch nicht nur drohen, die Arbeitswilligen will Koch mit etwas Zucker locken. Er denkt dabei an eine Erhöhung der Zuverdienstgrenzen. Auch hier geht es ihm darum, ein deutliches politisches Signal gegen all jene zu setzen, die es sich allzu gut mit Hartz IV eingerichtet haben. Die Zuverdienstgrenzen sind nicht optimal, um die schrittweise Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu fördern. Im Augenblick geben wir den Beteiligten das Signal, sich in Hartz IV mit einem kleinen Zusatzjob einzurichten. Denn wenn sie mehr eigene Anstrengungen unternehmen, ist das zu ihrem Nachteil. Nur für den Fall, dass es irgendwem noch nicht aufgefallen ist, auch der Herr Kotz geht irgendwie wohl davon aus, es gäbe immer noch sowas wie eine Vollbeschäftigung in Deutschland. Das letzte Mal Vollbeschäftigung hat es in Deutschland vor einigen Jahrzehnten gegeben. Na, also darf man davon ausgehen, dass es eben gerade keine Vollbeschäftigung gibt und schon gar nicht zu einem Lohn, zu dem es sich tatsächlich lohnt. Na, Mindestlohn will er ja auch nicht. Aber ja. Also jedenfalls, die Meldung ist mir bei Telepolis am Samstag begegnet. Und dann gab es da auch eine FR-Meldung zu: der Grünen-Fraktionschef im Hessischen Landtag, Tarek Al-Wazir, hielt Koch am Samstag politische Schizophrenie vor, da es in Deutschland notfalls auch ein Leben lang Leistungen gebe, müssten Instrumente eingesetzt werden, damit niemand das Leben von Hartz IV als angenehme Variante ansieht, sagte Kotz. Bla bla bla. Bla bla. Auch Koch müsse bekannt sein, dass es viele Menschen gebe, die arbeiteten und trotzdem noch teilweise auf finanzielle Zuwendungen aus Hartz IV angewiesen seien, erklärte Grünen-Fraktionschef Al-Wazir. Dafür ist auch seine Ablehnung von Mindestlöhnen verantwortlich. Kochs Äußerungen passten vorne und hinten nicht zusammen. Da hat sich Sigi Pop natürlich auch geäußert. Der hat nämlich die Arbeitspflicht scharf kritisiert. Es wäre nicht schlecht, wenn die Bundesregierung ihre Arbeitspflicht mal aufnehmen würde und dieses Land regieren, statt zuzugucken, wie die Arbeitslosigkeit wächst, sagte Gabriel am Samstag auf einer Klausurtagung der Landes-SPD im nordhessischen Friedewald. Koch solle deshalb lieber die Regierung in die Pflicht nehmen. Ja. Das Merkel, 3 Wochen abgetaucht, aber immer noch unter voller Bezahlung. So, dann gab es natürlich auch ganz fix ein offizielles Dementi. Die schwarz-gelbe Koalition lehnt eine strenge Arbeitspflicht für Hartz-IV-Empfänger ab. Die Koalitionsspitzen distanzierten sich bei ihrem Treffen im Kanzleramt von dem Vorstoß von Hessens Ministerpräsident Roland Koch. Im Koalitionsausschuss sei die Auffassung vertreten worden, dass es keinen entsprechenden Änderungsbedarf an der Hartz-IV-Regelung gebe, erfuhr die dpa aus Koalitionskreisen. Koch hatte am Wochenende gefordert, Hartz-IV-Empfänger zur Arbeit zu verpflichten. Na, da waren sie dann wohl mal gerade dagegen, aber man kann davon ausgehen, dass Kochs Geschwalle nicht einfach nur aus Kochs Dummheit herrührt. Mag ja sein, dass die auch ein Teil darin ist. Aber das ist geplant gewesen. Na, wir holen hier mal die Peitsche raus und wenn wir die dann nicht einsetzen, dann sind die Bürger ja schon glücklich darüber. Das Schema haben wir in den vergangenen Jahren ein bisschen zu oft gesehen, als dass es mir jetzt nicht auffallen würde. So, dann gab es da noch eine kleine E-Lüge, nämlich es stellte sich raus, der Oberst Klein, der hat gezielt die Unwahrheit gesagt, um US-Piloten zu dem Bombenabwurf zu bewegen. Gut, das ist jetzt nicht wirklich überraschend, die Meldung. Na, das war vorher klar, weil es gibt in den NATO-Regelungen einen Abschnitt, dass nur dann mit Bomben geworfen werden darf, wenn Feindkontakt bestünde. Auch das ist letztes Jahr schon bekannt gewesen, aber ja. Jedenfalls steht irgendwie in einem geheimen NATO-Bericht, den der Spiegel haben will, dass, bla 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 bla. Vor dem Angriff hatten die von Bundeswehroberst Klein angeforderten US-Piloten mehrfach Bedenken geäußert und nachgefragt, ob tatsächlich eine akute Bedrohung vorliege. Daraufhin ließ der deutsche Oberst seinen Fliegerleitoffizier antworten, ja, diese Menschen stellen eine akute Bedrohung dar, die Aufständischen versuchten, das Benzin abzuzapfen. Danach werden sie sich neu formieren und wir haben Erkenntnisse über laufende Operationen und darüber, dass sie vermutlich Camp Kunduz angreifen werden. Bei den rund 500 Seiten starken Untersuchungsbericht, der bisher nur in Auszügen bekannt war und dem Spiegel vorliegt, korrigiert die NATO dagegen, dass es keine sicheren Erkenntnisse gegeben habe, die auf einen geplanten Angriff der Taliban gegen das deutsche Feldlager hinwiesen. Gegenüber den NATO-Ermittlern gab Klein zudem zu, dass er gezielt die Unwahrheit angegeben habe, um sich die amerikanische Luftunterstützung zu sichern. Dafür musste er den Eindruck erwecken, dass seine Soldaten Feindberührung hatten. Also Troops in Contact waren, kurz TIC. Sein Problem sei gewesen, dass er gewusst hätte, dass es in Wirklichkeit keine TIC-Situation gab, heißt es in dem Protokoll von Kleins Befragung. Zusammenfassend. Er war der Ansicht, dass er bei Meldung einer TIC-Situation die gewünschte Luftunterstützung bekommen werde. Oder anders ausgedrückt, turns out, es gibt da einen geheimen NATO-Bericht, der immer noch nicht veröffentlicht ist, weil er ist ja geheim. Und Spiegel meint, in dem geheimen NATO-Bericht, der übrigens Gerüchten zufolge auch einem Herrn Freiherrn von und zu schon länger vorliegt, steht drin, dass der deutsche Offizier, der da die Bombenabwürfe bestellt hat, gelogen hat. Turns out, nicht wirklich überraschend. Aber ja. Der NATO-Bericht bringt auch Bundesverteidigungsminister Karl Theodor Wilhelm zu Wilhelm. Weiter in Bedrängnis nach Informationen des Spiegel enthält der Bericht bereits alle Details, die Gutenberg angeblich erst bekannt wurde, nachdem er die Luftangriffe als militärisch angemessen bewertet hatte. Na? Aber hey. So, und dann gibt's die Meldung, die diese Woche irgendwie groß durch die Medien getragen wurde. Ein paar Spenden. Als wir da hätten, Kleinspende. gesponnen. In nur einem Jahr hat die FDP über 1 Million Euro von einer Firma erhalten, die zum Imperium der Familie Fink mit etlichen Hotels gehört. Die schwarz-gelbe Koalition hat Hoteliers mit großzügigen Steuerrabatten bedacht. Die FDP-Politikerin Hambrücher wirft ihrer Partei reine Klientelpolitik vor. Zwischen Oktober 2008 und Oktober 2009 hat die Düsseldorfer Substantia AG der FDP nach Spiegelinformation 1,1 Millionen Euro überwiesen. Die Summe ist eine der höchsten Parteispenden in der Geschichte der Liberalen. Die Substantia AG gehört zum Imperium eines der reichsten deutschen August Baron von Fink. Die Familie Fink ist Miteigentümerin der Mövenpick-Gruppe, die in Deutschland 14 Hotels betreibt. In den Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU im vergangenen Oktober erwirkte die FDP die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Hotelübernachtungen von 19% auf 7%. Für den stark umstrittenen Steuerbonus hatte sich die CSU ebenfalls massiv eingesetzt. Zu denen kommen wir gleich noch. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung steckte die Milliardärsfamilie von Fink auch hinter 2 Großspenden kurz vor der bayerischen Landtagswahl 2008. Die CSU erhielt eine Spende über 430.000 Euro, eine zweite über 390.000 Euro. Die frühere FDP-Staatsministerin Hildegard Hambrücher kritisierte im Spiegel das Vorgehen der Partei. In der Regierung macht die FDP reine Klientelpolitik. Sie kümmert sich um die Steuerfragen einer bestimmten Schicht. Das ist alles. Eine Partei für das ganze Volk sei die FDP keinesfalls. Denn für die brennenden gesellschaftlichen Probleme bietet sie leider keine Lösungen an. Wenn sie diesen Kurs nicht ändert, bekommt sie bei der nächsten Wahl höchstens 10%. Auch Lobbykritiker beobachten die Politik der FDP mit Sorge. Mit dem Eintritt der FDP in die Bundesregierung gewinnen die Unternehmerlobbyisten an Einfluss, sagte Elmar Wiegand vom Verein Lobby Control dem Spiegel. Ja, einige Lobbyisten werden sogar direkt gleich in Ämter gesetzt. Na, siehe Rösler. So, dann hat der FDP-Generalsekretär Christian Lindner in der ARD gesagt, wir sind nicht käuflich. Sehr viel mehr allerdings im Wesentlichen nicht, behauptet hat er also mal. Dann gab es auch noch Guido, der hat sich hingestellt und hat gesagt, wie groß müsse die Verzweiflung der SPD sein, dass sie solch absurde Vorwürfe erhebe. Na, auch wieder keine Argumente, sondern er sagt einfach nur, das ist absurd. Ja Mensch, komm, wenn das so absurd ist, dann packt doch mal ein paar Beweise auf den Tisch. Ihr habt eine Spende entgegengenommen. Ja, wart ihr dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ihr größere Spenden erhalten habt, wenigstens so brav, sie offiziell auch zu vermelden? Aber ihr habt Spenden von Hoteliers bekommen. Und ihr wart plötzlich der Meinung, dass ihr die Hotelbesteuerung senken müsst. Wobei, so plötzlich wart ihr nicht der Meinung. Das wollt ihr vorher schon gewollt haben. Na, aber so ein bisschen komisch riechen tut die ganze Geschichte ja. Also schlicht und ergreifend. Na, da kannst du dich so oft hinstellen und verkünden, wie du willst, dass das absurd ist. Ja, und im September 2008 hat die CSU dann nämlich Großspenden von zusammen 820.000 Euro bekommen. Das Geld kam von 2 Münchner Firmen, der Claire Immobilien Deutschland und der Mercator Verwaltung. Beide Unternehmen zählen nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung zum Fink-Imperium, das wiederum Miteigentümer an der Gastronomie- und Hotelkette Mövenpick ist. Na, also die CSU, die zweite Partei, die bei den Koalitionsverhandlungen darauf gedrängt hat, dass doch die Hotel-Mehrwertsteuer gesenkt werden müsste, hat auch Spenden vom Fink bekommen. Also allerspätestens jetzt wirft das die Frage auf, warum? Was hat der Fink sich davon erhofft, an Parteien zu spenden? Und warum haben die Parteien, an die er gespendet hat, sich dann massiv dafür eingesetzt, dass Subventionen für Hoteliers kommen? No, denn nichts anderes ist eine Absenkung der Mehrwertsteuer. Weniger Geld für den Staat, mehr Geld für die Hoteliers. Na, wegen, weil so von wegen hier Wachstum ankurbeln, kannst du ja mal voll in die Tonne treten, weil die Steuersenkungen natürlich nicht an die Hotelbesucher weitergegeben werden. Übrigens 10 Uhr. Die FDP, die wollte nämlich schon immer. Millionenspende eines Hotelunternehmers hat die Liberalen in die Kritik gebracht. Die Zuwendung erfolgte vor der besonders von FDP und CSU befürworteten Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kieler Landtag, Wolfgang Kubicki, sagte dem Hamburger Abendblatt, diese Maßnahme für das Hotelgewerbe sei seit 2007 Beschlusslage der FDP. Ja, das heißt ja, es ist alles nur Zufall. Na, da wäre die spannende Frage, ob vor dem Beschluss 2007 vielleicht auch irgendwo versehentlich mal Geld auf Konten auftauchte. Vielleicht auch unterhalb der Berichtsmenge. In kleinen Stückelungen. Na? Oder wie bei Dings. Von Verstorbenen. Ja, bei dem Schreiber. Der hat ja wohl irgendwie Verstorbene genommen. Oh, scheiße. Habe ich hier noch viele Meldungen. Kasai jedenfalls, der hat auch beim zweiten Anlauf zur Regierungsbildung schon wieder eine Schlappe einstecken müssen. Hat am Samstag zwar seinen bisherigen Sicherheitsberater als neuen Außenminister bekommen, aber 10 seiner 17 Kandidaten nicht. Tja, schade aber auch. Fällt mir dazu spontan ein. Gab es eine Meldung am Samstag. So, dann hat ein Herr Fuchtel, ein Hans-Joachim Fuchtel, bei Abgeordnetenwatch verkündet, wo haben wir es denn? Die Piratenpartei Deutschland hat sich im September 2006 beim Bundeswahlleiter registrieren lassen. Es handelt sich um eine Absplitterung der SPD. Aha, nee, klar. Eine Absplitterung der SPD, ob er das auch irgendwie den grünen Gründungsmitgliedern mal verraten kann. Die grünen Gründungsmitglieder, die nämlich zur Partei Piratenpartei übergelaufen sind, nachdem sie irgendwie mit den Grünen nicht mehr so richtig glücklich sind. Nein? So, dann gab es ein paar Steuermeldungen. Gab dann einen Streit. Bla 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 bla. Bla bla. Große heiße Luft. Meldung vom Samstag. Dann die Südwest-CDU, die will bei Hartz IV die Empfänger antreiben. Na, nein, das war jetzt nicht Kotz, das war Baden-Württemberg. Die baden-württembergische CDU dringt auf Kürzungen bei Hartz IV. Ab 2011 müssten pro Jahr 10 Milliarden Euro eingespart werden, um die Vorgabe der Schuldenbremse 2016 zu erfüllen. Deshalb werde es nicht gehen, die großen Bereiche wie Hartz IV beim Sparen wegzulassen. Das sagte der Chef der baden-württembergischen Landesgruppe im Bundestag, Thomas Strobel. Ja, Schäubles Schwiegersohn. Der Patient ist wieder da. Haben Sie ihn doch nicht in der Geschlossenen gelassen? Da hätte er aber hingehört. Na, also spätestens mit so einer Aussage ist klar, da hätte er hingehört. Langzeitarbeitslose müssten stärker gefordert werden, sagte er. Als er sich mir dann die Frage stellt, ob er sein Gesäß geöffnet hat. Oder ein bisschen deutlicher formuliert, hat der Kerl den Arsch offen? Okay, ich ziehe die Frage zurück, natürlich hat er. Gab es irgendwie ein Treffen der Koalitionsspitzen. Die haben sich darauf geeinigt, dass der Koalitionsvertrag gilt. Fällt mir da so im Wesentlichen ein, ja. Und sparen könne man, wo könne man denn sparen? In der Arbeitsmarktpolitik. Subventionen könne man sparen und man könne eigentlich überall sparen. Noch viel mehr sparen kann man allerdings, wenn man den Staat gleich ganz abschafft. Spart man unheimlich viel. Dann, die Regierung will die geplante Steuerreform umsetzen. Berlin, die schwarz-gelbe Bundesregierung, will ihre geplante Steuerreform wie im Koalitionsvertrag vereinbart umsetzen. Das ist das Ergebnis des Treffens von Koalitionsspitzen, wie es vom Vizeregierungssprecher Christoph Stegmanns in Berlin hieß. Union und FDP hatten wochenlang darüber gestritten, ob die im Koalitionsvertrag versprochenen, aber unter einem Finanzierungsvorbehalt gestellten Steuerentlastungen von 24 Milliarden Euro verwirklicht werden. Offen ist, wann die Regierung die Steuerreform in welchem Umfang umsetzt. Ergo Bullshit. Sie haben gar nichts gesagt. So. Die Regierung ist dann nämlich praktisch tot, weil die schwarz-gelbe Koalition hat im Steuerstreit keine richtige Lösung gefunden. Bei einem Treffen verständigten sich die Parteispitzen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und FDP-Chef Guido Westerwelle vereinbarten lediglich, den Koalitionsvertrag einzuhalten. Starttermin und tatsächlicher Umfang der in Aussicht gestellten Steuerentlastungen blieben offen. Trotzdem demonstrierten die großen drei Einigkeit. Von Krise keine Spur. Na, warum müssen sie eigentlich vereinbaren, sich an den Koalitionsvertrag zu halten? Die haben den Gerüchten zufolge unterschrieben, und zwar genau die drei Pfeifen, die da gesessen haben. Na, also die Regierung ist praktisch tot. So, dann gab's Terror. An einem US-Flughafen, am New Yorker Kennedy-Flughafen, gab es Sicherheitsalarm. Ein Haitianer hat nämlich nach der Landung in New York, ist er durch eine Tür gegangen, die nur für Angestellte bestimmt ist. Und deswegen ist er festgenommen und der gesamte Flughafen dann mal wieder gesperrt worden. Was mir die Frage aufwirft, warum jemand festgenommen wird, der durch eine Tür geht, durch die er gar nicht hätte gehen können dürfen. Na, weil die zu hätte sein sollen. Da war wohl die Tür nicht zu. Oder wie hat er es geschafft, durch eine Tür zu gehen, die nicht hätte offen sein dürfen? Ist er da einfach durch, klirr? Dann gab es Twitterror. Robin Hood Airport is closed, hat jemand getwittert. You've got a week and a bit to get your shit together. Otherwise I'm blowing the airport sky high. Daraufhin ist er dann verhaftet worden, weil irgendjemand ihn gemeldet hat. Ist natürlich in Großbritannien passiert. Logischerweise. In München gab es dann einen Terroralarm, weil irgendwie ein Security-Scanner Sprengstoff gesehen haben will in einem Laptop. Der Mann von dem Laptop, der rennt in Richtung hinter die Sicherheitssperre. Sperre? Was für eine Sperre? Hat wohl auch seinen Laptop dabei und wird danach nicht mehr gefunden, was dann die Frage aufwirft, wait, what? Alles, was es gibt von ihm, ist irgendwie eine Videoaufzeichnung, wo er zu sehen ist, aber irgendwie hat man ihn hinterher nicht mehr gefunden. Ne? Sicherheitssperre, wo man einfach durchlaufen kann, ist allerdings auch nicht besonders sicher. Also eher so, schlecht halt, nicht? Flugpassagiere müssen sich übrigens auf strengere Kontrollen an Flughäfen einstellen. Nach EU-Plänen sollen künftig auch mehr Sicherheitsleute, sogenannte Sky Marshals, an Bord mitfliegen. Darauf haben sich die EU-Innentrottel in Toledo geeinigt. Im Kampf gegen den Terrorismus soll auch der Austausch von Passagierdaten verstärkt werden. Nicht nur zwischen Europa und den USA, sondern auch innerhalb der EU. Bewaffnete Sky Marshals. Heißt das, die Terroristen müssen nicht mal mehr Waffen mitbringen, weil es schon Leute gibt, die ihre Waffen freundlicherweise gleich mit an Bord haben? Ja? So. Und dann gibt's wieder einen fixen Blick in die Musikecke. In der Musikecke versteckt sich jetzt Anthony Rankin mit dem 5. Titel aus der EP Desire. Der 5. Titel aus der EP Desire heißt Perfect 10 mit Namen, ist 3 Minuten 34 lang. Und danach gibt es einen Ausschnitt aus Neues aus der Anstalt Nummer 30, nämlich der Herr Schramm darf mal wieder abranten in 3 Minuten 31 und den gibt's dann auf die Ohren. Und ich sag dann einfach mal ganz fix, weil ich sowieso schon überziehe wie nichts Gutes, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Nicht danke für das Wetter, weil es ist arschkalt. So, und dann sage ich viel Spaß mit Perfect 10 von Anthony Rankin und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
It's a true story. She sat in front of me in first period, blonde hair and a firecracking body. I felt so easy, her touch was serious. She turned a boy into a man who wanted to study the ins, the outs, the way she sports that pop. Gonna make you beg like a fool. She walks like a woman who knows she's got it going on. Baby, can you come over after school? You can have my money, take all my clothes. She dug my car, you know I'd just give her the keys. She can have my body, heart and mind and soul. You can't have soul if your heart is weak. Come on, baby, let me take you out for a night on the town. I'm gonna show you, baby, how to get down. It's alright, sugar, no need to be shy. You just gotta spread your wings tonight. I'm gonna show you how to fly. alarm clock's going off in the morning. You know I'm late for class, but I sneak in just after the school bells are ringing, just in time to see her turn around and ask, excuse me, do you have a riding utensil? I said, sure enough, honey, what would you like, a pen or a pencil? She took a pen and wrote something down on a paper. I didn't know what it was, but I would find out later. It had a name and number and a cute little line said, call me up tonight, you wanna have a good time. Caught her up that night and a good time was had. I never knew my little girl could be so good at being so bad. Now the girl is mine and this is the end. On a scale of 1 to 9, she's a perfect 10.
Nicht bei uns gibt's ein anderes Phänomen zu beobachten, und zwar, dass zu dem hemmungs- und hirnlosen Steuersenken kommt bei uns noch das hirn- und hemmungslose Geld aus dem Fenster raus in die nächste Bank reinwerfen. Das aktuelle Beispiel, nicht die CSU-Bank Bayern LB, die hat vor 2 Jahren eine österreichische Bank gekauft, und zwar die Hypo Alpe Adria. Da hätte schon der Name verdächtig sein müssen, nicht wahr? Alpe Adria, nicht wahr? Da hätte man sich auch gleich denken können, das kann nicht sein. Nicht? Ja, und so ein Dreck wird man nicht wieder los, nicht? Die hat ein paar Milliarden gekostet, ist gestern für 1 Euro verscherbelt worden, nicht? Schaden innerhalb von 2 Jahren, 4 Milliarden. Für das Geld kann Bayern seinen gesamten Nachwuchs von Kinderkrippe bis zum Examen ganztags in Kleingruppen betreuen lassen, plus ein Jetzt fallen wir mir noch ins Wort. Mein Gott, ich wollte sagen, inklusive einer Schulspeisung von Feinkostkäfer. Das war ich selbst mal. Ja, jetzt haben wir es das auch. Das ist die. Was da getrieben wurde und wird, nicht, dagegen ist sozialistische Misswirtschaft in seinen besten Zeiten nur mühsam dran gekommen. Nicht, und alles aber immer, jetzt klatscht es noch nicht bei jedem Dreck, nicht, ja, aber alles immer unter der Führung der christlichen Union, nicht wahr, die sonst immer so stolz drauf ist, dass man ihr die größte Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzfragen zubilligt. Nicht, und die Abrechnung, die kommt eines Tages. Nicht, das Datum gibt es übrigens schon dafür. Nicht das erste Datum kann man exakt festlegen, nämlich wie es der schwarz-gelbe Zufall will, wird die nächste Steuerschätzung des Bundes genau einen Tag nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Den Trick hat übrigens die SPD vor kurzem in Dortmund probiert, bei der Oberbürgermeisterwahl. Nicht einen Tag nach der OB-Wahl tauchte wie von Geisterhand im Stadtzettel ein Loch von 100 Millionen auf. Völlig unerwartet. Nicht? Und da hat jetzt zum Beispiel das Verwaltungsgericht Neuwahlen angesetzt wegen des Verdachtes auf Wahlbetrug. Nicht? Aber so weit wird es natürlich im Bund nicht kommen, weder in Berlin noch in Nordrhein-Westfalen. Da passiert ganz was anderes. Was sehen Sie? Wenn die wahren Ausmaße unserer Schuldenmisere erstmal zusammengekommen und offenbar auf dem Tisch liegen und wir dann noch im afghanischen Morast versunken sind und dann endlich die Umfragewerte abstürzen, wissen Sie, was dann passiert? Dann kommt der große Befreiungsschlag der Kanzlerin. Sie tritt feierlich ans Rednerpult des Bundestages, zieht eine Regierungserklärung aus der Tasche und sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen ehrlich gegenüber dem deutschen Volk sein und zugeben, wir stehen im Krieg in Afghanistan. Das sind wir unseren tapferen Soldaten und unseren amerikanischen Verbündeten schuldig. Ich bitte Sie deshalb, mir die Zustimmung zu geben, dass wir offiziell den Kriegsfall in Afghanistan erklären. Und wenn dann die Kanzlerin dafür eine Mehrheit bekommt, wird automatisch Paragraph 114 des Grundgesetzes nämlich in Kraft treten, das da sagt, dass fortan sämtliche Bundestags- und Landtagswahlen abgesetzt werden, bis der Krieg zu Ende ist. Und auf diese Art und Weise könnte Frau Merkel unter Kriegsrecht zusammen mit der FDP noch viele Jahre weitermachen, verteidigt von unseren tapferen Soldaten, die dann endlich wüssten, wofür sie kämpfen. Das wäre dann die Lösung.